Riesensauerei ist das. Bin stinksauer darüber. Lothar Matthäus ist bei dieser Weltmeisterschaft zu kurz gekommen. I hope we have a little bit lucky. I want to become a manager. Normally, they should ask me. Aber bei mir hat wieder keiner angerufen. Jetzt wird Jürgen Klopp Trainer. Lothar Matthäus redet sich seit Monaten, seit Jahren am Rand neben Laura von Dora um Kopf und Kragen, um vielleicht einfach mal auch die Verantwortlichen auf den rechten Weg der Tugend zu führen. Aber es ist Riesensauerei ist das. Und jetzt Spanien im Finale gegen wen auch immer. Jedenfalls mein Dip. Spanien wird Weltmeister. Spanien holt den zweiten Stern. Das ist der Dip von Lothar Matthäus. Ihr werdet nicht dippen, das weiß ich. Ihr seid Pfeifen, ihr seid Pflaumen. Aber Herr Holtkamp, was haben wir noch im Podcast heute?
Transfers. Wir müssen so ein bisschen über Schalke sprechen, über Dortmund sprechen, denn wir können die neue Bundesliga-Saison und die ganze Begeisterung drumherum nicht aufhalten, auch wenn es natürlich so ein paar WM-Perlen gibt und einige Hörerkommentare, die heute hier in dieser Folge zu besprechen sind.
Außerdem wollte ich noch sagen, werden wir in dieser Folge besprechen, was wir von der FIFA Positives lernen können. Jetzt werden einige denken, ich schalte ab. Aber bleibt mal dran, bleibt mal dran. Und es gibt ein Gerücht, was sich wirklich hartnäckig hält und wo ich glaube, es wird Realität. Und dann werden alle sagen, das kann nicht sein. Und es geht um Cristiano Ronaldo und um Lionel Messi. Wahnsinn. Wir fangen an. Wo ist der Kalmund eigentlich? So Riesensauerei. Ein Kalmund ist wieder zu spät. Lothar Matthäus ist da und kommt wieder nicht zu Wort.
Echte Champignons XXL. Ups. Sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
Wir machen ja seit 100 Jahren ungefähr jetzt hier echte Champions XXL, ne? Und es sind ja einige Geheimnisse, haben wir ja schon herausbekommen und haben wir auch schon verraten. Und Kalli, unter anderem wissen wir seit diesem Podcast, dass du zwar eine Legende für Bayer Leverkusen bist, aber ja eigentlich ein Schalke-Herz hast.
Ja, das gebe ich so ganz zu als kleiner Junge. Das hing ja auch mit zusammen. Ich bin im Braunkohlengebiet groß geworden. Also das genau. War damals wichtig nach dem verlorenen Krieg für die Wirtschaftsförderung. Und wir hatten das Glück im Kölner Raum, dass da der offene Tagebau, das sind so 200, 300 Meter große Bagger, die das von oben. Und die Schalker hatten auch den Kohleabbau, auch ganz wichtig. Aber die armen Säcke mussten mit dem Korb unter die Erde bis 1000 Meter tiefer. Oder 500, und das war natürlich viel schwerer, da die Kohle im Ruhrgebiet zu fördern, wie hier im rheinischen Gebiet.
Ja, so ist es. So. Und dann gibt es doch den Robin Gosens. Der hat auch ein königsblaues Herz, aber im Gegensatz zu dir, Kalli, wird der jetzt tatsächlich für Schalke aktiv werden und für Schalke spielen. Das hast du nie geschafft. Ich freue mich sehr über diesen Transfer, muss ich sagen. Robin Gosens ist ein ganz feiner Kerl. Aber warum ist es bei dir nie? Warum hat das nie geklappt?
Ja, also ich hatte das große Glück, muss ich sagen, dass ich eine Sportverletzung hatte. Ich war also schon mit 18 Jahren Ohrens im Einsatz bei Freschen 20. Das war aber die oberste Amateurliga. Ich hatte da schon den Blick dafür, dass ich froh war, stolz war, dass ich da das erste Mal bei einem Drittligisten spielen durfte. Und dann kam das große Glück, Sportverletzung, Knochenabriss im Sprunggelenk. Und das hat mir dann geholfen, über Jugend, erfolgreiche Jugendtrainer, Auswahltrainer und dann bis zum Sportchef bei Bayer Leverkusen. Das war die Basis für mich, die große Verletzung. Und das Auge war natürlich noch voll im Schuss und ein Gefühl hatte ich dafür. Und das war die Basis für meine erfolgreiche Karriere.
Ja, aber Schalke hätte sich doch bemühen müssen um dich. Das war doch in der Branche bekannt, dass du eigentlich ein Schalker bist.
Ich sag mal, zwei große Momente bei Schalke, als ich mit Detmar Kramer da war. Und er kannte natürlich dann die großen Cepan, Kuzorra. Da waren wir dann in der Stammkneipe vor der Glückaufkampfbahn, durfte ich da. Es war ein spezieller Tisch für Kuzorra mit Detmar Kramer, damals FIFA-Trainer, DFB-Trainer, also so der große Lehrmeister. Und da haben wir da gequatscht und dann habe ich mir auch das Herz zusammengefasst. Mensch, Herr Kuzorra, was ist eigentlich ausgezeichnet, besonders am Schalker Kreisel. Der sagt er ganz einfach, wir lassen den Ball laufen. Der Ball ist schneller, hat mehr Lauf für jeder Spieler. Das war für mich von so einem einfachen Bergmann eine Aussage in einem Satz, wo alles drin war. Ich wurde direkt geblitzt, muss ich sagen. Ne? Und ich hatte auch ein Angebot, um das abzuschließen, ich hatte auch ein Angebot damals von Günter Eichberg, dem sogenannten Sonnenkönig, nach 1990. Wir waren zusammen, fast nicht, will nicht sagen rund um die Uhr, aber bei der WM 90, die wir dann in Italien gewonnen haben, haben auch durch Eichberg schöne italienische Lokale kennengelernt. Und dann hat er mich eingeladen. Ich war immer Schalke-Fan. Bei uns die ganzen Bauer oder die Grubenarbeiter, die Kohleabbauer so. Und ich habe es dann aber doch nicht gemacht. Ich dachte, mir ist ein bisschen zu viel Unruhe in dem ganzen Verein drin. Aber das hat immer so ein bisschen mein Herz dafür schon geschlagen. Und heute auch noch. Ich bin happy, dass die da drin sind. Ich bin nicht glücklich, wie sie mit Tönnies umgegangen sind, der da vieles, oder wie sie mit dem umgehen, die Fans, das sage ich auch ganz klar. Aber sonst freue ich mich, dass Schalke wieder in der Bundesliga ist. Da ist die Kiste voll, da brennt die Luft, da tanzt der Bär.
Das ist super geil. Matze Schalke ist wieder in der Bundesliga.
Ja, aber ich lausche euch aufmerksam. Ich finde das ja auch sehr gut, da meine Oma damals in Gladbeck gewohnt hat, habe ich ja in gewisser Weise auch bin ich da immer am Parkstadion vorbeigefahren. Mittlerweile steht ja, glaube ich, nur noch ein einziger Flutlichtmasten oder sind es zwei? Ich weiß es gar nicht so genau. Deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass der FC Schalke wieder zurück ist. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin noch muss ich sagen, ich bin noch in dieser WM, und zwar, ich sag dir auch warum, weil ich glaube, in den letzten 4 Wochen, ich habe versucht gestern, ich habe eine Landkarte rausgeholt. Da reicht hier so, weißt du, so Google Maps reicht da nicht für aus, dass ich da mal so Heftzwecken reinmache, wo ich eigentlich überall gewesen bin in den letzten 4 Wochen. Und da muss man schon sagen, so eine Weltmeisterschaft ist schon außergewöhnlich. Ich bin natürlich auch an ein paar Stadien vorbeigefahren. Ich bin vor 3 Tagen am Stadion vom SC Paderborn vorbeigefahren und habe dann auch gedacht, krass, hier ist jetzt auch Bundesliga demnächst. Ich bin bei Eintracht Frankfurt vorbeigefahren. Ich bin über die Allianz Arena geflogen. An Gelsenkirchen bin ich, glaube ich, nicht vorbeigefahren, aber ich bin am Westfalenstadion, wie man früher gesagt hat, vorbeigefahren. Irgendwie, und das ist dann irgendwie interessant, was da noch für so eine Ruhe herrscht. Das ist ja quasi jetzt wie so Trabantenstädte im Moment. Ne? Im Moment ist da tote Hose, ne? So.
Ja, wobei, genau, geht ja so ein bisschen wieder los und erst Trainings und so finden statt. Und ich mag das halt, und das passt so zu dem, was du beschreibst, wenn man so an diesen Stadien vorbeifährt, die alle so eine wahnsinnige Tradition haben, jetzt gerade auch im Vergleich zu diesen riesigen Entertainment-Arenen, haben wir in den letzten Folgen auch drüber gesprochen, in den USA. Und ich mag es einfach so sehr, und deswegen kam ich über Robin Gosens auf Kallis Schalke-Herz, wenn im Zeitalter immer hier Profiverträge und man wechselt hier die Clubs wie seine Unterhosen oder im Zweiten, ne? Und viele Berater dahinter und all sowas und alles Business. Ich mag es dann einfach sehr, wenn Spieler zu einem Verein gehen oder das Trikot anziehen. Ich glaube immer, dass es nochmal was Besonderes ist, der auch in der Kindheit, Jugend ihr Lieblingsverein war, wo sie in der Kurve standen und so, ne? Deswegen freue ich mich mit Robin Gosens habe ich schon häufig über Schalke gesprochen. Ich weiß, wie sehr er diesen Verein liebt und dass der jetzt eben mit 32 da nochmal mit Schalke in der Bundesliga spielt, was immer so ein bisschen seine Hoffnung war, dass sie wieder hochgehen, so, ne? Oder ein Goretzka, wenn der nochmal für Bochum irgendwann aufläuft. Also, so eine Geschichten mag ich einfach sehr.
Aber es ist ja für Schalke ist es ja auch gut und auch wichtig, meines Erachtens, dass du, jetzt hast du ja den Dzeko, da bin ich jetzt gespannt, wie es da weitergeht, ob der jetzt da weiter bleibt oder vielleicht doch noch irgendwas kommt oder vielleicht ist das auch schon, keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, für Schalke wichtig, dass da auch mal wieder 2, 3 Namen sind, ich will es jetzt mal so formulieren, die ein bisschen klangvoller daherkommen, die sich vielleicht auch mal so 2, 3 Jahre an so einen Club binden, weil das finde ich immer so die größte Problematik. Und deswegen elektrisiert uns ja auch so diese Fußball-WM, weil du da diese ganzen Superstars hast und diese großen Namen und deswegen schaltest du ja auch ein. So, und ich finde, auch in so einer Mannschaft, selbst beim SC Paderborn, nehmen wir jetzt mal Paderborn, würde ich mir einfach auch so mindestens mal 1, 2 Spieler wünschen, wo ich sage, da, den kenne ich, der spielt da schon 4 Jahre, deswegen gehe ich genau wegen dem gehe ich auch dahin. Und bei Schalke ist es ja ähnlich so. Das ist ja so das große Dilemma eigentlich, dass du eigentlich nur noch bei Borussia Dortmund und bei Bayern München gefühlt, muss man sagen, Namen hast, wo du sagst, ey geil, ja, Olise, Diaz, Harry Kane. Aber selbst wenn du dann in Freiburg bist oder in Gladbach, München-Gladbach, da musst du ja schon, wenn du jetzt nicht Fan bist von Borussia Mönchengladbach, überlegen, wen haben die denn nochmal? So, ne? Und das, und deswegen ist das ja ein guter Wechsel. Also, ne, das ohne Frage. Ich finde das gut.
Ja. Oder, übrigens, genau vor 10 Jahren, wo du gerade Paderborn sagst, hatten die einen sehr prominenten Cheftrainer. Also, die haben sich ja schon mal dafür entschieden, auch gerade Paderborn, immer mal einen Namen zu holen und die dann die ganze Aufmerksamkeit auf ihr Stadion, weiß ich noch, dann war, also Stefan Effenberg damals, ne? War ja, ich glaube, von, wann war Effe? 2015, 2016 oder sowas, so ein halbes Jahr, ein bisschen länger. Und dann weiß ich noch, und auf der Tribüne und Martina Effenberg kam und
Claudia.
Ja, Champions League.
Da war er schon mit Claudia zusammen.
Claudia, Entschuldigung.
Hallo.
Entschuldigung. Oh mein Gott.
Ich habe mal so gerne gesagt, manche gehen den Jakobsweg. Stefan hat sich für SC Paderborn entschieden. Aber es war ja eher ein bisschen eine etwas knappere Entscheidung. Max Kruse hat in der Tat auch mal für den SC Paderborn gespielt. Das war, glaube ich, aber nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Aber grundsätzlich ist das ja gut, wenn auch die Bundesliga-Vereine. Und da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen gucken, dass man Schritt hält, so wie ich es mal formuliere, mit den anderen. Mit den anderen Ligen. Also jetzt sagt Kalli wieder, ja, die Zuschauerzahlen, und da hat er ja auch recht, die sind ja in Deutschland auch immer gut.
Ja, das ist natürlich immer nur ein Knaller, weil ich sage das auch nochmal, Effenberg sehr schätze, auch seine Laufbahn, ob im Ausland oder bei Bayern. Aber die Trainerkarriere bei Paderborn von Stefan Effenberg war ja kein halbes Jahr alt. Oder nicht lang, nicht alt. War ja weniger wie ein halbes Jahr. Ne? Das darf man da noch nicht überbewerten. Ne? Das war natürlich ein Knaller. Effenberg schlägt auf, aber Effenberg, der Trainer, muss natürlich auch dann mal hier auch die Zugehörigkeit zum Club zeigen. Und mit knapp, mit wie eindeutig weniger wie ein Jahr, eindeutig weniger wie ein Jahr, möchte ich jetzt nicht hier an die große Glocke hängen, da bin ich nicht bei. Obwohl ich Effenberg mache, das hat nichts damit zu tun. Ich finde den super mit seinen Auftritten, auch beim Doppelpass, alles wunderbar. Der hat seine Laufbahn gemacht, auch gut. So, aber wir müssen jetzt nicht kommen, Effenberg, boah, in Paderborn. Ja, kein halbes Jahr war er da. Und mich interessiert gar nicht, obwohl ich die auch sehr mag, die Frau Effenberg, ob die dann da mal zu Besuch war. Also das ist dann schon bei mir ein bisschen unterbelichtet.
Kalli, nein, ich wollte nur sagen, und darüber kamen wir ja eben, ne, dass Matze sagt, ne, die, gerade diese Vereine, die sonst so ein bisschen dazu, oder die der Gefahr ausgesetzt sind, keine Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwo für nichts, für niemanden zu stehen, der jetzt im Verein ist oder der auch eine gewisse größere Strahlkraft hat. Ihr Versuch damals war Stefan Effenberg. Du hast das Spiel im Grunde mit Rudi Völler, ne, ihr hattet in Leverkusen ja das gleiche Thema damals, dass es nicht so diese eine Figur gab, die dann auch eine nationale Aufmerksamkeit und vor allem Sympathie zu Bayer Leverkusen gebracht hat, dann hattest du die Idee mit Rudi Völler. Und das ist, finde ich, das positivste Beispiel im deutschen Fußball, weil Rudi bis heute, ne, also Spielerkarriere, dann ne, offizieller, jetzt selbst im Amt des DFB, hat er immer noch seine Bayer Leverkusen E-Mail-Adresse und hat sein Büro da noch im Stadion und ist wahnsinnig gerne immer noch bei Bayer. Also der trägt es. Dem nehme ich das ab.
Und die Chefsekretärin, die ja immer eine große Rolle spielt, die hat bei uns als Lehrling oder bei mir angefangen und ist jetzt die Sekretärin von Rudi Völler, auch für die DFB-Aufgaben. Ne? Petra Scholz heißt die übrigens. Ne?
Man sieht es ja jetzt, Tobi, um da nochmal den Aspekt aufzugreifen, du siehst es ja jetzt auch bei der FIFA, jetzt können wir jetzt über die FIFA noch kritisch diskutieren, da gibt es sicherlich genug Ansätze im Moment, aber du siehst ja, was die FIFA trotzdem ja richtig macht, ist, dass sie versucht, ihre, in Anführungsstrichen muss man immer sagen, Superstars in Szene zu setzen. Ja, egal ob's Messi, ob's Ronaldo, ob's Lamine Jamal, ob's Haaland oder wie sie alle heißen, da sind ja diesmal so viele dabei gewesen wie noch nie zuvor. Und das ist ja auch richtig, weil am Ende sind das...
Auch auf der Tribüne, auch die Legenden auf der Tribüne.
Das wollte ich gerade sagen, wenn man auf die Tribüne guckt, wie viele Legenden da sitzen, dann kann man sagen, das war früher auch mal der ein oder andere Topspieler. Aber mir kommt es jetzt auch so vor, dass praktisch jedem Land Topspieler da sitzen. Das muss man dann auch positiv auch der FIFA-Führung auch zurechnen. Also das ist für mich ein gutes Bild.
Sie setzen es ja in Szene. Also wir sind natürlich auch in den USA, also die meisten Spiele sind in den USA. So, die wissen, wie Entertainment funktioniert. Und sie setzen dann eben jetzt beim Spiel Spanien, ne, gegen Frankreich, haben wir alle gesehen, da siehst du dann Ramos, da siehst du dann, ich glaube, Xabi, da siehst du Puyol, so, die sitzen alle nebeneinander und die werden dann aber auch mal eingeblendet.
Das ist so gut, ja, ich finde das so gut.
Aber die werden halt auch mal eingeblendet für eine halbe Minute gefühlt und du hast das Gefühl, guck dir doch mal an, wer da alles da ist. Und ich finde, da kann die Bundesliga auch nochmal wieder was lernen, ja, und gerade wenn es um internationale Vermarktung geht, wäre es halt schlau, wenn auch vielleicht der ein oder andere Verein sagt, ey, wir laden unsere ehemaligen Stars auch wirklich ein, setzen die dahin und dann gibt's ja mal Gespräche mit ARD, ZDF, Sky, dass man sagt, dann werden die aber auch mal eingeblendet. So.
Ne? Genau so, und das ist so ein guter Punkt, das macht die NBA halt auch so perfekt, ja. Ne? Also bei jedem Spiel Ringside, natürlich werden die Topstars immer in LA bei den Lakers und so werden eingeladen, die zwar sportlich irgendwo im Mittelfeld unterwegs sind. Nichtsdestotrotz hast du dadurch einen wahnsinnigen Fokus und zeigst allen, die auch irgendwie Lust haben auf die Lakers, wow, guck mal, was die für Legenden in der Vergangenheit hatten. Wenn im Bremer Weserstadion, ne, bei den Heimspielen ein Miku, ein Ailton und ein Pizarro auf der Tribüne sitzen würden und dann zwischendurch eingeblendet, dann färbt das färbt das sofort ab aufs Gesamte.
Ja. Da muss man an der Stelle auch mal Bayern München ganz, ganz hoch anrechnen. Wenn man den ihre Traditionsmannschaft sieht, wer da alles aufläuft. Ich sage das jetzt gar nicht aus Neid. Leverkusen hat auch seine Traditionsmannschaft, aber mehr so fußballerisch, mehr die auch in der Region wohnen und regelmäßig da sein können. Aber wir laden dann auch uns bei einem besonderen Jubiläum 3-4 Brasilianer an, haben wir bei Bayern München, der Traditionsmannschaft, spielen noch unsere Brasilianer, ob der nun Lucio, Sergio oder Ceroberto heißt, die ja eigentlich bei uns groß geworden sind. Die spielen in der großartigen Traditionsmannschaft, ich will nicht sagen regelmäßig von Bayern München, aber sehr häufig. Da ist ja Elber, die sind ja da alle, das ist die Größe. Ich glaube, Bayern München hat von allen internationalen Clubs auch in Europa, führen die da die größte Tradition.
Das ist so wichtig, ja. An seine ehemaligen zu denken.
Das machen sie ja wirklich gut, muss man sagen, da jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft, ne, auch wenn dann Shakira mal da ist und so. Und wie ich schon sagte, das fände ich, da haben wir noch Luft nach oben, aber so eine Verpflichtung jetzt von Robin Gosens, das war ja unser Ausgangspunkt bei Schalke 04, ist ja grundsätzlich nicht schlecht, ne? Muss man sagen. Oder ist gut, ist gewinnbringend, ist gut. Aber jetzt mal auch für die Fans, also jetzt mal von Robin Gosens weg.
Der hat ja nicht nur einen guten Namen, ich kann mir vorstellen, dass der auf der linken Verteidigerposition, gerade in der Bundesliga, gerade mit seiner Erfahrung, ich kenne jetzt nicht den Wert, aber die haben den noch medizinisch untersucht, ne? Also, dass da die Basiswerte im konditionellen, im körperlichen oder medizinischen Bereich stimmen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Die hatten sie auch mit Dzeko gehabt, den sind nochmal da, dass das mit Gosens eine gute Geschichte jetzt ist. Ne? Warte mal ab, aber ich sehe das durchaus positiv.
Ja, also gerade mit der Geschichte, mit der Schalke-Geschichte, die er hat, dann wird es ein Wechselspiel geben, ne, aus dem Stadion. Das wird jedes Heimspiel natürlich ausverkauft sein. Dann mit einem, der als Junge schon in Schalke-Bettwäsche geht. Das macht was so mit dem ganzen Stadion wieder. Und das ist ja der Faktor, den Schalke jetzt gerade braucht in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg. Sie müssen jetzt viele Punkte eben über komplett Begeisterung holen und darüber, dass sie auf einer Welle idealerweise sind und vom Publikum getragen werden. Und da tragen so eine emotionalen Transfers, wie es Dzeko war in der Rückrunde der zweiten Liga oder auch wie es jetzt, beide übrigens ja aus Florenz gekommen, oder wie es jetzt halt Robin Gosens daneben ist. Ne? So im Gegensatz, die Dortmunder haben Adeyemi abgegeben. Was ist der bessere Transfer? Schalke holt Gosens oder Dortmund trennt sich von Adeyemi?
Naja, aber der Adeyemi wird ja möglicherweise in Barcelona, man kann das ja nicht, manchmal ist ja auch ein Spieler, passt irgendwo hin oder passt irgendwo nicht hin. Ja. Und wenn der Hansi Flick sich für den Adeyemi entschieden hat, dann wird es ja einen Grund dafür geben. Also der wird ja irgendwie Absolut. Auf irgendeiner Position, ich nenne es ja erstmal ein Backup benötigen. Ja, und der weiß, was der Adeyemi kann und vielleicht spielt er sich ja auch in die Mannschaft, das kann ja auch sein und funktioniert dann nachher viel besser als bei Borussia Dortmund. Also es gibt ja viele Spieler, die, nimm mal Mikel Merino, der hat ja auch mal bei Borussia Dortmund gespielt, da können wir uns jetzt auch nicht mehr dran erinnern, dass der da wer wahnsinnig wie performt hat. Ja, aber bei der spanischen Nationalmannschaft ist das der Top-Joker. Ja, und alle sagen, wenn der kommt, wird's gefährlich. Jetzt gegen die Franzosen nicht, aber davor hat er getroffen. So, da kannst du ja auch sagen, aber in Dortmund war das eher läppsch. Also von daher muss man immer sagen, es kommt ja auch immer drauf an, passt einer irgendwo hin. Und hat er auch die nötige Lobby, das muss man ja auch immer sagen. So.
Ja, Lobby, genau. Und dann so Faktor Standort, Schrägstrich Wohlfühlen plus Trainer, ne? Wobei das oft ineinander übergeht, ne? Welcher Trainer setzt auf mich, welcher lässt mir, gibt mir auch das Gefühl, nach 3 Spielen ohne Treffer bleibe ich trotzdem gesetzt und so, ne? Also da muss ja jeder anders behandelt werden. Und es gibt ab und zu halt diesen Perfect Match zwischen Spieler und Trainer, kannst du durch die Fußballgeschichte gehen. Und Hansi Flick hat mit Adeyemi einfach schon sehr viele gute Erfahrungen, auch damals in der Nationalmannschaft gesammelt, seine stärkste Phase beim DFB hatte er auch unter Flick. Daher für diese Rolle, die er da hat, kann das zu Barcelona total gut passen. Kann wirklich gut passen.
Und man darf nicht vergessen, dass natürlich diese komische, wie hieß diese Mystery Box Affäre, ich nenne das jetzt mal so, das war für ihn natürlich, sagen wir mal so, das hängt ihm, glaube ich, bei vielen Leuten immer noch ein Stück weit nach. Natürlich haben das wieder die Medien auch extrem hochgepusht, das muss man auch ganz klar sagen. Aber er kann
ja,
jetzt...
Trotzdem hat er... Ja,
aber er kann jetzt ja auch...
Medien
ja doch, muss man ja schon sagen. Also ich sag mal, ich weiß ja, nur...
Es ist aber
ja
auch eine Geschichte. Sag mal, ich bestelle im Internet eine Waffe oder was?
Ja, aber man darf immer eines nicht vergessen. Zeitgleich ist dieser Karim Adeyemi jemand, der sich für die gute Sache, für Charity-Aspekte unfassbar einsetzt, wahnsinnig viel Geld sammelt und Gutes tut. Darüber könnte man im Übrigen auch mal berichten. Und da sollte sich nicht immer nur auf das Negative stürzen. Da haben wir ja auch durchaus Talent für in Deutschland. Ich will das jetzt mal so formulieren.
Wenn wir da jetzt einsteigen wollen, was klickt besser? Welche, wenn du verantwortlich wärst für Bild.de, was klickt besser? Dass er für Kinder 4.500 Euro gesammelt hat am Sonntagnachmittag oder... Dass er eine Mystery Box mit
Bin ich ja bei dir, aber wenn wir über Berichterstattung reden und wenn wir darüber reden, wie ist ein Mensch, dann sollte ich doch vielleicht mal alle Aspekte eines Menschen beleuchten und nicht immer nur einen Aspekt, weil das ist dann auch nicht nur nicht fair, sondern das ist schon manchmal ein bisschen, du weißt, was ich meine. Was ich aber eigentlich sagen wollte...
Nur nochmal, wenn der Verein einen Spieler, ich glaube Geldstrafe waren 500 oder 450.000 Euro wegen illegalen Waffenbesitzes, dann ist das eine Geschichte. Und dann ist nicht das Problem, dass es die Geschichte ist, sondern es ist möglicherweise das Problem, dass es diese Geschichte überhaupt gibt. Also, dass es passiert ist.
Ja, so, ich weiß ja nur, es gibt aber auch eine Dokumentation, glaube ich, über Karim Adeyemi, wo man halt im Endeffekt auch sehen kann, was er sonst noch alles so macht. Und das wird gerne auch, ich sag mal, gerne alles mal unter den Tisch gekehrt. Und ich finde, da sollte man manchmal einfach ein bisschen fairer sein und ein bisschen menschlicher auch agieren und mal sagen, guck mal, der macht aber auch gute Sachen. So, wie auch immer, ist ja jetzt auch wurscht. Ich wollte auch nur sagen, er kann jetzt aber, glaube ich, in Barcelona vielleicht auch einfach mal einen unbeschwerten Neustart machen, der Karim Adeyemi, und ein bisschen unbelasteter auftreten. Und wir werden sehen, ob ihm das am Ende gut tut, so wie ich es mal formulieren.
Vielleicht holt Kloppo ihn direkt.
Ich muss da vielleicht auch völlig noch bei Borussia Dortmund einhaken. Der Verein macht das schon ausgezeichnet. Ich war ja jetzt gerade bei meiner Tour auch in Dortmund, und da war da noch Aki Watzke da, der hat Gehirn und Herz alles des Vereins. Natürlich auch die Erfahrenen hinten wie Thomas Dres oder Christian Kram, aber wenn ich jetzt den sportlichen Bereich, Niko Kovac ist dann auf der Bühne gewesen, dann ist der Aki Watzke da, dann haben sie den jungen Lars Ricken, damals unser Wunderstürmer, der auch das tolle Tor zum Champions League Sieg in München geschossen hat. Wisst ihr das? Jetzt haben sie auch klug, mir tut das so leid, das Kehl nicht mehr da, also ich kann das nicht beurteilen, aber mit Ole Boog haben sie eigentlich einer der Macher von Elversberg auch noch geholt. Also das ist schon ein sehr gut fußballorientierter Verein, 80% traditionelle. Aber wenn sie jetzt sagen, auch da in Elversberg, der Ole Boog, der gefällt und so, dann schlagen sie da auch zu. Also ich glaube, die sind da schon traditionell, aber vor allen Dingen auch trotzdem sehr leistungsbewusst.
Ja. Können wir eigentlich mal kurz auch nochmal darüber sprechen, wie das Spielniveau bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft war? Denn, lieber Tobi, ich kann mich erinnern, als es ein Spiel gab in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern, ich glaube, es endete 5-4, sagte ein renommiertes Mitglied aus diesem Podcast, jemand mit Fachwissen, das könnte jetzt der Wandel im Fußball sein. Wir werden jetzt offensivere Spiele sehen. Es gibt jetzt den offenen Schlagabtausch. So, und ich habe ja damals schon gesagt, das würde mich sehr wundern, wenn das so kommt. Und das kann eigentlich keinem Trainer gefallen. Und wir haben es bei dieser WM gesehen, dass...
Ich glaube, ich hatte gesagt, es gab immer dieses Gesetz des Fußballs, dass man zwar Spiele in der Offensive gewinnt, aber Titel über starke Defensiven gewonnen werden.
Ja, und das hat sich
drohte zu kippen in diesem Spiel.
Ja, aber nur gesagt, in diesem kann man nicht sein, Spiel.
Wenn in der Champions League jetzt wirklich die Bayern den Titel gewinnen, habe ich gesagt, dann hat der Kompany das geschafft, dieses Gesetz auszuhebeln. So.
Paris ja theoretisch auch.
Aber die können auch anders. Ich glaube, die Bayern können nicht. Ja. Auf dem Niveau können sie nicht hinten Spanien spielen, sagen wir mal so. Weil die Spanier sind ja genau das Beispiel dafür, dass sich nichts geändert hat und dass immer noch der Titel nicht über die interessanteste und bunteste und offensiveste Truppe geht, sondern über die, die hinten dicht machen können.
Das wird auch immer so bleiben. Und ich muss jetzt wirklich mal sagen, das war... Also besser kann man nicht verteidigen, als Spanien das gegen Frankreich getan hat. Das war wirklich ein Paradebeispiel. Und das gilt eigentlich für alle Ligen, ich sag mal von der Kreisliga hoch bis in die Bundesliga, Champions League, wie man wirklich verteidigt, indem man nämlich wirklich nicht einen Ball verloren gibt, indem man wirklich, und da muss ich jetzt sogar auch den jungen Lamine Jamal, der ja auch immer öfter mal dazu neigt, vielleicht nicht nach hinten zu arbeiten, auch der ist voll reingegangen, hat keinen Ball verloren gegeben, hat zwar teilweise faul gespielt, hat ein bisschen Glück gehabt, aber man muss wirklich sagen, genau das ist es. Und dieser Begleitservice, ja, ich sage mal gerne, das ist Begleitservice, wenn einer neben dem Stürmer herläuft und so tut, als wenn er verteidigt, das war noch nie in und das wird auch nie in sein, sondern man muss halt einfach wirklich bis auf die Zähne mit Kratzen, Beißen, Spucken. Ich sage es immer ein bisschen übertrieben. Und das hat ja Spanien, also sowas, so in dieser Form habe ich es auf dem Niveau auch selten gesehen. Das war wirklich ein Paradebeispiel, ja. Muss man sagen.
Ja. Nicht, dass wir noch Fan werden von Cucurea. Vielleicht kaufe ich mir das Real-Trikot von ihm oder Adeyemi. Oder Adeyemi Barcelona.
Naja, also der Cucurea, Kalli, bevor du jetzt auch was dazu sagst, bitte. Der Cucurea ist jetzt vielleicht nicht immer der Sympathikus, aber was du ihm nicht absprechen kannst, ist, dass der halt in guter alter spanischer Verteidiger-Tradition, dass der halt einfach auch keinen Ball verloren gibt und auch einfach ein bisschen dreckig spielt und einfach sagt, nee, ich will das Ding haben. Und er kriegt's ja auch meistens. Und da muss man dann auch den Hut vollziehen und sagen, das macht er gut.
Das ist den willst du in deiner Mannschaft haben, ja.
Ich habe das Spiel ja auch gesehen und letztendlich war es ein überraschender Sieg für Spanien. Das darf man nicht sehen, muss man nicht falsch. Das ist eben so. Aber das hat jetzt nicht nur etwas damit zu tun. Wenn ich jetzt die drei großen Zampanos sehe, ne, also die auch in der Torschützenliste momentan noch bei der WM. Jetzt, ich spreche jetzt nur von WM. Da steht dann ganz vorne drin, ja, Mbappé. Ja, der ist noch jung. Achten ist der zweithöchste in der Torschützenliste der FIFA hinter Messi. Hast du ihn gesehen? Eigentlich haben wir nicht so groß gesehen. Du hast jetzt die anderen zwei Spieler schon genannt. Ich will sie jetzt nicht mehr wollen, alles nochmal da durchzukäuen. Das waren auch die anderen beiden, die da vorne mitspielen, stehen ja normal auch für einen anderen Fußball. Das muss man auch sehen. Ich weiß nicht, ob es nur an der Abwehr lag, dass die Hand, also unterstreiche ich alles, was du sagst, Matze. Tolle Abwehrleistung von Spanien, ohne spektakuläres Thema, auch gut in der Frage gekontert. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn mir jetzt einer sagt, ja, wie war das mit Frankreich, dann muss ich sagen, ich habe gerade auch Mbappé nicht gesehen. Das muss man auch sagen. Mbappé ist 28 Jahre, ist und noch nicht so, hat noch keine Rücken, noch nicht so, wie sagt man, Moos im Rücken. Der war genau wie die anderen zwei großen Zampanos, wo man eigentlich mehr von erwartet hatten, haben die nicht die Form gezeigt. Das ist nicht, sind auch Menschen, die können nicht jeden Tag da zaubern, das muss man so deutlich sehen. Und in dem Spiel war das nun mal so, ne? Das muss man.
Ja, aber Sie waren abgemeldet, Kalli. In meinen Augen sind Sie aber auch bisher im bisherigen Turnierverlauf eben noch auf keine Mannschaft getroffen, die ansatzweise so nah dran war, Mats hat es gerade beschrieben, ne? Und so giftig war und so fokussiert war wie die Spanier. Das war für Mbappé dann einfach auch, oder Olise, war das einfach, war das einfach was Neues und das hat ihnen keinen Spaß gemacht. Also so musst du es ja machen. Also das war.
Aber natürlich, ich bin ja auch der Auffassung, dass die auch vorher die Spanier gesagt haben, wir müssen Olise, wie du gerade sagst, wir müssen Mbappé,
Dembélé,
die drei müssen wir im Griff halten. Das kannst du immer von einem Spiel locker sagen. Wenn die richtig in Form sind, vielleicht hatten so eine Titaresform, dann ist das schwer, unter Kontrolle zu halten. Das ist ihnen hervorragend gelungen. Das muss man sagen, das muss man den Spaniern auch anrechnen. Aber man darf natürlich auch sagen, was war mit dem französischen Trio los in dem Spiel? Ne, das darf man, das muss. Da gehörten immer zwei Dinge zu, ne?
Nein, sie haben natürlich auch nicht ihren besten Tag erwischt, das muss man auch klar sagen. Sehr viele einfache Fehlpässe bei den Franzosen, da am Spiel am Dienstag. Aber der Gegner hat es auch nicht zugelassen, ne? Das muss man auch sagen. Und ich hänge mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster. Ihr wisst natürlich, wie ich das meine. Unsere Innenverteidiger, Schlotterbeck übrigens, Tah, Schlotterbeck, Rüdiger, wären in dieser spanischen Defensive, sag ich mal, aktuell noch nicht mal mehr im Kader.
Nee, jetzt hören wir auf. Also, jetzt machen wir mal.
Im Kader, natürlich wären die im Kader.
Doch. Man muss ja, es geht ja nicht um die Voraussetzungen, die sie mitbringen. Aber aktuell, was das Leistungsvermögen angeht, wären sie bei Spanien, würden sie, sag ich dir, nicht berücksichtigt. So, und das heißt ja nicht, dass sie nicht auf dem Niveau spielen könnten, aber sie tun es halt, muss man sagen,
Sie haben halt keinen spanischen Pass, deswegen dürften sie gar nicht berücksichtigt werden.
Ja, aber sie tun es ja nicht. So, und deswegen kann man sich von denen ja wirklich, was das angeht, echt nicht nur eine Scheibe abschneiden. Und man muss sagen, sie haben es auch wirklich außergewöhnlich gut gemacht.
Und man darf auch, ich will es jetzt nochmal deutlich sagen, Geld schießt keine Tore. Aber wenn man jetzt Olise, Bayern München, höchstwahrscheinlich mit mindestens auf dem Kane-Level in diesem Thema, was er die Saison gespielt hat, höchster Transferwert 150 Millionen. Und der Küste mit Dembele, der hat noch 100, und Mbappé 180 Millionen. Wenn die drei nichts machen, dann liegt es nicht nur, glaube ich, an den Abwehrspieler. Dann darf man die, wie du das jetzt machst, Matze, die Abwehr gut loben, aber da muss die Tagesform auch für dich sprechen. Und ich glaube, dass alle drei Franzosen, die habe ich nicht in ihrer normalen Form gesehen. Das muss man so deutlich auch dazu sagen.
So, und jetzt haben wir die herausragende Situation, dass wir mal wieder kurz vorm Anpfiff sind. Vom zweiten Halbfinale, Messi gegen Tuchel. Es kann ja immer noch, also für uns kann ja immer...
Bellingham gegen Tuchel.
Wir können immer noch einen deutschen Weltmeister haben. Also das dürfen wir, also im Moment, Stand jetzt, heißt es ja immer so schön. Matze, glücklicherweise bist du in Lippstadt und da steht ja deine leicht verstaubte Glaskugel. Wenn du da mal ganz kurz ein bisschen mit dem Zeh rüberwischst, ne, und einen tiefen Blick reinwirfst, was siehst du denn da? Wie sieht denn das Finale aus jetzt am Sonntag?
Ja, also es war ja auch immer mein Tipp, dass die Engländer ins Finale kommen. Und genauso ist es ja jetzt auch gestern dann gekommen. So sehe ich es zumindest hier in der Glaskugel. Es war mit Hängen und Würgen natürlich. Und da waren auch ein paar Szenen dabei, wo ich sagen muss, da muss der Schiedsrichter natürlich auch anders durchgreifen. Also ganz klar, ja, da war wieder eine VAR-Entscheidung, wo ich schon auch wieder war, da hat's mir wieder die Haare. Da raufen sich mir die Haare. Aber man muss eben sagen, dass zum Glück die Engländer ja zwei Leute haben, Bellingham und Kane, die auch, glaube ich, 12 Tore ja bis vor diesem Spiel schon geschossen hatten, muss man sagen. Und gestern haben die da wieder zugelangt. Und klar, für Messi tut es mir ein bisschen leid. Ich hätte ihn gerne im Finale gesehen, aber in meiner Glaskugel, ich hoffe, ich habe sie sauber genug gewischt. Weil manchmal ist es so, wenn ich nicht genau wische, dass ich dann Details verpasse. Aber ich meine, sehen zu können, dass England sich überraschend durchgesetzt hat. Aber es war ein hartes Stück Arbeit.
Thomas Tuchel.
Da bin ich so ja bei dir. Ich sag das so, ich begründe es ein bisschen. Wenn du jetzt, du hast das ja angesprochen, Kane 6 Tore, Bellingham 6 Tore, sind 12 Tore, die sind alle mit Messi, mit Mbappé und Dembélé, das sind schon mal zwei Franzosen da unten bei, ein Argentinier und zwei Engländer. Was ich bei den Engländern, Kane, Bellingham und Bellingham persönlich werte, die haben beide 6 Tore, Aber das kennen wir auch von Kane in Bayern München. Wenn es nach hinten geht, arbeiten die auch wie die Besager. Beim Eckball am 5-Meter-Raum köpfen die raus. Das sind im Verhältnis zu den anderen Wunderspieler auch noch für mich neben ihren Top-Qualitäten und auch richtig sehr gute Teamspieler, was die Abwehrfragen angeht. Also da bin ich auch heute, ich würde fast auch, das hat man nicht mit gerechnet, ich glaube auch, da kommt noch so ein Tick dazu, dieses Spiel von denen in Mexiko. Das ist ja auch so eine Willensfrage an das gesamte Team. 2200 Meter, Mexiko Heimverein, dass du das überstanden hast. Da oben, ich war schon mal bei 2200 Meter. Wenn dann die Hitze noch bei 40 Grad liegt, da musst du schon beißen, da musst du schon Charakter, da musst du schon Mentalität haben. Das darf man gar nicht hoch genug bewerten, wie die eben Mexico City gemeistert haben. Und wenn ich jetzt die beiden vergleiche, bin ich doch wie bei, wie du das jetzt auch sagst, dass ich sage, gut, Kane, Bellingham, nicht nur beide 6 Tore, nicht nur unter den Top 5 Torschützen, die arbeiten auch nach hinten, selbst der Kane, da musst du mal gucken, der ist wie ein Vorstopper, wenn der Gegner einen Eckball hat, ne? Das ist...
Ja, ja. Der erfolgreichste deutsche Trainer dieses Sommers kann also tatsächlich, wenn wir der Glaskugel glauben, wenn sich die 4,40 Euro, die wir da investiert haben, wirklich gelohnt haben, dann kann der Weltmeister werden. Oh mein Gott, der bekäme das Grinsen nicht in diesem Leben nicht mehr aus seinem Gesicht, glaube ich.
Ich wollte nur noch was zum Tuchel sagen. Ich bin jetzt so auf dem Kurs, dass ich eben das sehr, sehr gönne. Ist ja klar, nicht nur, weil er Deutscher ist. Ich habe ja seine Entwicklung sehr gut mitgemacht. Er war ja in Mainz als Jugendtrainer angefangen. Das war eine ernst komische Situation. Heidel hat den Aufstiegstrainer vor der Bundesliga-Saison rausgeschmissen und den Jugendtrainer als beim Aufsteiger Mainz angestellt. In der ersten Saison, da sind die drin geblieben und ganz toll. Also der als Jugendtrainer, das war ein Gedicht. Aber ich musste ihm schon ein halbes Jahr später, habe ihn mal in Köln getroffen. Da hatte ich gesagt, Junge, fliege nicht so hoch, mein kleiner Freund. Da hatte schon so die Bodenhaftung verloren. Aber ich glaube, dass er das in Mittelmeier kapiert hat und wieder mehr auch im höheren Alter mit beiden Füßen auf der Erde steht. Und gönne sie ihm auch Rück, ne?
Der Taktik T-Rex und Freunde, ich freue mich, ich habe mich sehr darüber gefreut, über diese Weltmeisterschaft, dass ich auf einer großen internationalen Bühne dann auch mal zeigen kann, dass ich der bessere Klopp bin. Und wenn ich höre, dass Jürgen jetzt Trainer wird von Deutschland, dann muss ich sagen, auch er muss es erstmal bis in ein Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft schaffen. Aber ich bin eben der Taktik T-Rex. Ich bin vielleicht medial nicht immer ganz so gewitzt wie der Jürgen, aber ich bin am Ende bin ich der bessere Trainer. Ich bin vor allem der, der die Laufwege hochdrückt, der die äußeren Innen sucht und der im Mittelfeld im Kreis eine Raute bildet, die er dann im Quadrat nach vorne in die Box schiebt. Und ich komme mit diesen Engländern sehr gut zurecht. Und im Gegensatz zum FC Bayern, dieser Gurkentruppe, hören Sie auf das, was ich sage. Sogar dem Bellingham habe ich nach dem Interview Beinchen gestellt. Er ist auch wieder auf Linie. Und Freunde, ich gehe davon aus, wir sind weitergekommen gestern gegen die Argentinier. Und wenn nicht, dann werden wir halt in 4 Jahren Weltmeister. Ist mir egal, ich bleib der Taktik-T-Rex. Euer Thomas.
Also mein lieber Thomas, jetzt erinnerst du ein paar Jahrzehnte zurück, als ich habe zu der Zeit noch jede Woche Kolumnen für den Kölner Express geschrieben und nach einem Halbjahr, also vor Weihnachten, meine glorreichen 7 nach dem Kobe-Film, auch so verkleidet aus der Bundesliga. Und da hatte ich damals den kleinen Tuchel, der so ein halbes Jahr Trainer war in Mainz oder 5 Monate oder 4, wie die Saison dann verläuft, mit zu den glorreichen 7 genommen als der junge Cowboy. Und beim ersten Treffen musste ihm sagen, Junge, Bleischuhe an, flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und ich muss sagen, er tritt jetzt vernünftig auf, wie ich ihn dann zwischendurch mal auch, da hat er auch seinen Erfolg gehabt, er ist ja mit, in Dortmund hat er auch seinen Erfolg gehabt.
Ich weiß, überall, der hat die
Champions League gewonnen mit Chelsea.
Aber Kalli, das ist seines Körpergewichtes geschuldet, dass er manchmal auch ein bisschen hochfliegt, wenn er einfach nur springen möchte.
Ich besser zu Red Bull.
Ich habe ja auch die Größe, aber ich hatte das Glück, ich habe jetzt ja rund 90 Kilo abgenommen, aber früher hatte ich das Glück, dass ich so schwer war, dass ich auch als Jünger mit dem Erfolg nicht so hoch fliehen konnte wie der Hungerhaken vom Tuchel. Ne? Aber nee, ich gönne es ihm auch jetzt von Herzen, ganz klar.
Ja, sag mal, Tobi, wir wollten noch ein paar Hörer stimmen.
Ja, wir haben jetzt eben schon den Wunsch erfüllt letztendlich. Also weil Flo noch, also wir haben wieder jede Menge Kommentare. Also schreibt uns auf allen möglichen Kanälen, macht große Freude, eure Ideen, eure Kritik, euer Lob. Flo 89 hatte sich sehr den Taktik-T-Rex gewünscht. Insofern haben wir den jetzt. Der Taktik-T-Rex sollte sich bitte nochmal zu Wort melden. Er ist ja immerhin noch als einziger Deutscher bei der WM dabei, ja, nachdem jetzt der Schiedsrichter auch raus ist. Ja.
Das ist absolut richtig und es ist großartig, dass es eben Leute gibt in diesem Podcast, die erkennen, dass ich der beste deutsche Trainer bin. Und ich freue mich. Und wenn wir die nötige Stiffness an den Tag legen, dann hat kein Land gegen uns eine Chance. And it's not the mentality. It's pure mentality. You can fill it in bottles and sell them. That's the mentality of the English team is great. It's fantastic. But was not a good game from us. The last one was not a good one. But not good. The players did it not very well. But now we did it better. And we do it better. And yes, it's the pure mentality.
Onkel Benny, Stammhörer der ersten Stunde, möchte ich fast sagen, schrieb, Jürgen Klopp alleine wird es nicht rocken. Es muss bei den Jugendmannschaften anfangen und man muss wieder die Jugend im Fokus haben. Und ja, ich glaube, auch deswegen ist wird Frankreich Weltmeister. Okay, das hat sich ein bisschen überholt, aber ich weiß, die Jugendarbeit in Frankreich, die ist wirklich outstanding weltweit. Ja, da müssen wir wieder hin, Kalli, oder nicht?
Ich habe dir ein Video geschickt und habe ja auch gesagt, dass mir diese Laberei von den Journalisten, von vielen, ahnungslos, verstehst du? Ahnungslos und auch respektlos. Die Jugendarbeit in Deutschland, ich habe da ja super aus, wie die heute die Auswahlsysteme machen. Zu meiner Jugendzeit, ich wurde ziemlich bekannt, gab's das gar nicht. Im Zufall nochmal, gerade Zufall, ich will jetzt nicht an Titel oder Spiele. Unsere U19 war im Finale gegen Spanien, hat zwar 2-0 verloren, aber war im Finale, die Fräuleins auch. Und wenn ich das Basistraining sehe, was ich durch Zufall gesehen habe, weil ich ein, zwei Themen eingeladen worden sind, meine Frau das angenommen hat, ich ein bisschen knatschig war, meine Chef, meine Frau. Und dann habe ich Jugendtraining gesehen, Spiel. Ich habe dir doch eine Kopie geschickt. Hast du das angeguckt?
Natürlich, Kalli, das habe ich auch gelesen. Du hast mir das geschickt und du hast mir gesagt, dass du neulich, ich weiß gar nicht, auf welchem Lehrgang das war oder wo das war, irgendwo im Saarland. Lehrgang,
das war in kleinen Saarland. Da waren nur Jugendspieler von Homburg, da waren noch zwei von Kaiserslautern, Grenzgebiet, von Elversberg und von Saarbrücken. Ich habe meinen Augen schon beim Warmlaufen und beim Warmspielen nachher das Spiel, ich schickte nochmal das Bild. Das ist wie die, früher waren wir da dritte Kreisklasse gegen, was die Jugend da heute zählt. Deswegen hasse ich es einfach, diese Plattüten immer raushauen, die Jugend, die machen super ja. Arbeit.
Wobei man natürlich trotzdem, sagen wir mal, da würde ich jetzt mal ein bisschen bei Tobis, zumindest mich auf Tobis Seite schlagen, wenn du siehst, dass unser Bester vermeintlich, nehmen wir mal den Wirtz, ist sicherlich auch einer unserer Besten, aber der Beste, der aktuell wahrscheinlich talentierteste Spieler, nämlich Jamal Musiala, tendenziell eher aus der englischen Schule kommt, ich will es jetzt mal so formulieren, und ja, glaube ich, mit, war das Bellingham oder mit wem hat er sich ein Zimmer geteilt, keine Ahnung, jedenfalls also ich sage mal so, dann muss man irgendwie den Übergang von der Jugend zum Profitum verbessern, weil offensichtlich bleibt da ja doch einiges liegen, ne? Weil dann gibt's irgendwelche kleinen Länder, ja, die rennen, die laufen, die kämpfen, die beißen, die spucken mehr. Also irgendwie.
Ja, aber das Problem, ja, das Problem und das Thema ist wirklich erkannt, ja, beim DFB, und da hat vor 3-4 Jahren echt ein Umdenken und auch eine große strukturelle Umstellung stattgefunden. Und es gibt auch einen Grund, warum der Jürgen Klopp, der ebenfalls ein echter Fan von dem Hannes Wolf und dessen Arbeit ist, überlegt, den sogar noch ein bisschen näher an sich reinzuholen, beziehungsweise über ihn da auch mehr Einfluss noch auszuüben. Klopp war ja auch in dieser Taskforce drin, die jetzt entschieden hat, dass es eine neue Nachwuchsliga in Deutschland geben wird, ne, für die U19. Das ist jetzt ja auch entschieden worden, geht jetzt los in diesem Sommer für die nächste Saison. Also da ist schon Bewegung drinne und genau, Kalli, da bin ich ja auch bei dir, ne? Man darf nicht einfach blind raufhauen und immer sagen, im Nachwuchs wird nichts gemacht. Dafür muss man wirklich einen tieferen Blick werfen.
Auch dafür noch zu Musiala. Zunächst zwei Punkte, nur faktisch. 2003 ist Musiala geboren und er ist seit 2019, also schon mit 16 Jahren, bei Bayern München gewesen. Nicht die ganze Entwicklung, die ist irgendwo anders passiert worden. Da muss ich dann auch da nochmal drauf hinweisen. Das ist grundsätzlich nicht falsch.
Ist ja gut.
Das
gut.
Muss man sagen. Mhm. Und Havertz und Florian Wirtz habe ich genauso eingeschätzt. Ne, das kann man immer über Nuancen sehen. Aber alle drei, wenn du so drei Leute hast, das gesamte Offensive oder zentrale Mittelfeld, hatten welche auch verständlich aufgrund von langen Verletzungen nicht die Form. Man hat das ja auch bei Kai Havertz gesehen. Im Finale vor der WM hat er noch 1-0 für Arsenal geschossen und die mussten ihn dann doch irgendwie rausgehen, weil er nicht fit war, weil er nicht das Stehvermögen hat, über das ganze Endspiel in der Champions League durchzugeben. Und wenn du die drei nicht drin hast, auch für Deutschland, da bist du nicht oben dabei. Und wenn die anderen auch ihre drei Besten nicht drin, dann sind die auch nicht oben dabei, okay?
Da hast du ja recht, da hast du ja recht. Sag mal, Tobi, was haben wir noch für Zuschriften bekommen?
Also erstmal bestes Beispiel gerade dafür. Lieber Onkel Benny, was du lostreten kannst mit einem freundlichen Kommentar bei uns, bei Spotify. Kalli geht sofort, geht der hier aber sowas von steil. es kam ganz freundliches Lob von Dominik, ne? Mein Lieblingsfußball-Podcast, ein Must-Listen jede Woche, einfach weil ich euch drei mag, ganz freundlich.
Das ist aber nett.
Dann wurde unsere Schiedsrichter-Diskussion da auch nochmal gesprochen. Ich hatte da, glaube ich, gesagt, dass es ganz gut wäre bei der WM, wenn gerade Schiris aus kleineren Verbänden, die ja es gar nicht gewohnt sind, jetzt unter der Woche auf absolutem Champions League oder Premier League, Bundesliga-Niveau zu pfeifen, wenn die vielleicht mal vorübergehend auch eben in diesen Top-Ligen unterwegs sind, um dann bei einer WM eben da auch dem Tempo folgen zu können. Das wurde als Top-Idee besprochen, aber gab es das nicht schon mal vor vielen Jahren, dass es einen Austausch der Schiris gab? Die Idee gab es auf jeden Fall mal, ne? Also auch, dass deutsche Schiris also in England...
Die Idee ist glänzend, grundsätzlich glänzend, dass man die Top-Schiedsrichter aus den verschiedenen Nationalverbänden, auch da profitieren dann auch kleinere von, auch in den nationalen Spielbetrieb mit einbaut oder so mal gegenseitig in der Partnerschaft. Das tut den Schiedsrichtern auch gut und schadet unserem Fußball nicht.
Ja, habe ich auch wirklich schon gedacht. Also vielleicht ist das ein Thema, ne? Es wird immer global mehr auch im Fußball die Globalisierung vorangetrieben. Überall wechseln Spieler von A nach B, Kontinente und so weiter. Warum nicht da auch mal an die Schiris denken, um sie stärker zu machen halt eben, ne?
Oder ja, du sagst doch, wir haben doch eine wesentlich höhere Auslandsquote von Topspielern, sag ich jetzt. Minimum 50%. Warum willst du nicht mal 10-20% von Schiedsrichtern, so einem Austausch? Das tut den Schiedsrichtern auch gut. Da gibt's gar keine zwei Meinungen. Grundsätzlich nicht.
Abschließend vielleicht noch von Thomas. Er sagt, wenn alle ein bisschen mehr von der Mentalität Kimmichs hätten, dann wäre uns schon sehr geholfen. Wir haben sonst nur Mitläufer, wo die Frisur das Wichtigste ist. Ja, das ist immer so eine deutsche Denk- und Sichtweise. Aber meistens ist ein bisschen was dran, wenn so eine Kritik kommt. Ne?
Ja, wobei, ich sag mal so, ich finde ja, grundsätzlich ist es ja richtig, dass der Kimmich von seinem Willen her vorbildlich ist. Also von seinem, dass er unbedingt so, aber auch ihm, glaube ich, da, bei Kimmich würde ich fast wieder ein bisschen umgekehrt sehen, dem würde an ein, zwei Stellen etwas Leichtigkeit vielleicht auch mal ganz gut tun, weil du natürlich als Kapitän auch so ein bisschen, du bist das Sprachrohr der Mannschaft, du bist auch derjenige, wo man sich vielleicht dran orientiert, wenn es mal eng wird. Und da, finde ich, wirkt auch Kimmich, wenn es eng wird, immer ein bisschen zu verkrampft und zu verbissen. So, und deswegen auch der ist ja zwar jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 30 oder 31, aber auch der sollte sich vielleicht nochmal hinterfragen und sagen, okay, was kann ich vielleicht an mir trotzdem auch nochmal verbessern? Jetzt wird man sagen, ja, aber bei Bayern, das stimmt ja auch, aber die Nationalmannschaft ist eben nicht Bayern.
Dazu werde ich jetzt noch zum Abschluss 30 Sekunden zu Kimmich. Vor dem Spiel gegen Elfenbeinküste wurde auch diskutiert. Und die Elfenbeinküste ist stark mit drei Spitzen, die waren auch stark. Und auf der linken Seite, Diomande, kennst du, der spielt bei Leipzig, hat das 19 Jahre, hat einen Marktwert von 90, Liverpool will den haben, hat in Leipzig in der Bundesliga als 19-Jähriger 12 Tore geschossen, 8 vorbereitet. Jetzt spielen wir gegen die Elfenbeinküste. Und ich gucke vorher die Aufstellung, denk, leck mir am Arsch, jetzt spiele die nur mit zwei Spitzen. Und Diomande kommt aus dem Mittelfeld. Also gegen Kimmich. Für mich war das auch ein Schachzug des Trainers, der helfen war, in Küste den Kimmich zu binden, weil wir keine rechte Verteidiger so direkt hatten. Jetzt spielen wir da, gewinnen 2-1. Kimmich hast du nicht so in der Ballverteilung gesehen wie üblich, aber Diomande hat kein Tor erzielt. Also es waren gute Zweikämpfe, aber der war in der Abwehr eingebunden. Ergebnis: Kimmich schaltet Diomande aus, der schießt kein Tor. Der Trend der Noten deiner Kollegen, Tobi, weißt du, was der war? Kimmich kriegt eine 4 und Diomande eine 3. Das habe ich dir schon in New York gesagt, da ja, beim VW-Team, bei dem Pressegespräch. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, klar.
Dann schreib das nächste Mal auf, wenn du das sagst vorher.
Kalli, du machst mich immer verantwortlich über alles, was du irgendwo liest und was dich aufregt. So, ne?
Nein, also, du warst doch mal. Ich habe doch jetzt nur gesagt...
Einer muss schuld sein, Tobi. Einer muss schuld sein hier im Podcast. Nein, aber ich verstehe das, was Kalli sagt, aber ich glaube, wenn du jetzt nur mit Kimmich als defensiver Spieler, also als Verteidiger redest oder über ihn, bin ich ja bei Kalli. Wenn du aber über einen Mannschaftskapitän sprichst, und ich habe ja auch schon Mannschaftskapitän gemacht in meinen unteren Ligen, ja, und da weiß ich auch, dass wenn du Kapitän bist, hast du halt eben noch 2-3 andere Aufgaben. So, das muss man einfach so sagen, und das ist dann eben nicht nur damit getan, den einen Spieler auszuschalten, sondern vielleicht auch, sagen wir mal, ein Zeichen zu setzen, wenn es mal eng wird, und da finde ich, kann auch er sich noch ein Stück weit verbessern. Haben wir noch etwas, was da geschrieben wurde von jemandem, oder war es das?
Ja, wir haben ganz vieles, aber ich sag mal so, im Grunde waren das so die
wichtigsten.
Die Tops. Ja. Natürlich gibt's auch, ne? Also wir können ja mal gucken, ne? Gibt's auch eins.
Kritik? Gibt's auch Kritik?
Natürlich gibt's.
Ja, sag
gibt's,
bitte.
Gibt's auch kritische? Warte, ich mache ja gerade nochmal auf das Ding. Ne? Bei Kalli ist immer alles positiv. Schiedsrichterleistung, VAR, deutscher Nachwuchs.
Bei mir ist lange nicht alles positiv. Ich bin ein bekannt als großer Meckerkopf, wenn es drauf geht.
Es gibt nur den einen oder anderen Hörer, der hat das Gefühl, Kalli, dass du immer jeden lobst und jeden verteidigst.
Verstehe ich gar nicht.
Ich verteidige ja nicht jeden. Erzähl mir nicht, frag mal die Leute. Ich war schon Elke-Spieß.
Aber hinter
verschlossenen Türen, und wäre auch jetzt nach meiner Laufbahn, die lange vorbei ist im aktuellen Geschäft, ich da werde meine Meinung zu sagen, so genau, dass die Jugend besser ist, wie die sagen, eindeutig, ja, keine Diskussion. So, da musst du den Leuten nochmal sagen, Junge, ihr habt nicht viel Ahnung, Klappe.
Kalli, aber hier, einer ist so sympathisch, Kalli auch ist, er will den Skandal von Infantino kleinreden, und da habe ich als Fußballfan wirklich kein Verständnis für.
Nein, habe ich doch gar nicht. Ich bin ja kein Fan von Infantino, das muss richtig verstehen. Aber ich habe gesagt, wenn ein Präsident, ob das der Trump oder wenn der sagt, ach, jetzt das ganze Volk sagt, es war kein Platzverweis und der brüllt das, ich bin dagegen und macht das, dann ist das PR für einen Staatspräsident. Würde ich höchstwahrscheinlich auch machen. Aber nein, wenn man dann an die Wertung kommt, ich habe das auch gesagt, ich hätte einen Platzverweis beim normalen Spiel Bildern überhaupt nicht gegeben. In der Zeitlupe sah das anders aus. So. Das war doch auch jetzt völlig uninteressant. Also ich wette darum, dass der nicht diese Kommission beeinflussen konnte. So, das kann jeder anders sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so möglich war. Hat ja auch keine Rolle gespielt. Gott sei Dank sind sie ausgeschieden. Wir brauchen die Diskussion nicht weiterzuführen.
Ja,
Der Spieler der USA, der Betroffene, gesagt, dass auch er sich gar nicht so sicher ist, ob es gut war für die USA, dass es im Zweifel auch die Mannschaft durchaus eher negativ beeinträchtigt hat, weil natürlich auf einmal ein riesen Fokus auf einer ganz anderen Thematik lag als einfach nur auf dem Spiel. Und von daher wird man sich vielleicht auch an der entsprechenden Stelle, die Einspruch erhoben hat, wird man sagen, it was not a good idea from me to take the phone to call my friend Infantino, he's one of my best friends, and thank you very much, but it was not a good idea, so next time when we have a problem with a red card, I know now exactly what a red card is, I really know it now, but next time I never will take the phone again, it was my fault.
Okay, alles okay.
Kalli, next time, weil Matze das gerade, beziehungsweise der Trump das gerade sagt, next time starten wir in eine frische Bundesliga-Saison. Wir erholen uns jetzt ein paar Wochen und wahrscheinlich am 27. August, also direkt vorm ersten Spieltag der Bundesliga.
Alles klar.
Da knallen wir sowas von los wieder.
dass ich jetzt frei hätte bis zum Start der Bundesliga in der Woche.
Wenn was Außergewöhnliches passiert, Kalli, dann würden wir uns trotzdem melden.
Ja,
dann, müssen wir,
ja.
Dann müssen wir reinstarten, weißt du, wie es ist.
Ich habe übrigens noch ganz kurz, bevor wir auf den Podcast zumachen, lieber Tobi, in meiner Glaskugel etwas gesehen, was ich noch kurz zum Besten geben wollte, weil wir jetzt den Deckel ja auf die WM drauf machen. Übrigens müssen wir uns gleich noch einmal festlegen, wer denn jetzt Weltmeister wird. Aber in meiner Glaskugel sehe ich, und das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich habe es aber im Doppelpass am Sonntag schon erzählt. Ich gehe fest davon aus, dass wir sowohl Lionel Messi als auch Cristiano Ronaldo bei der Weltmeisterschaft 2030, das wäre in 4 Jahren.
Siehst du da was in der Kugel,
dass wir
oder was?
Beide, ja, ich sehe das hier in meiner Kugel, dass wir beide Spieler wiedersehen werden. Und ich sage euch auch kurz noch, warum. Es steht in der Kugel detailliert beschrieben. Die nächste WM wird ja sein in Spanien, Marokko und Portugal. Aber es gibt noch 3 Jubiläumsspiele vorab, nämlich am 8. und 9. Juni, ja, 2030 in Asunción. Das ist in Paraguay, in Montevideo, das ist in Uruguay und in Buenos Aires. Das ist in Argentina. Und so wie der Messi im Moment spielt, wird der bei dieser WM im eigenen Land, dann wäre er 42 dabei sein. Das sehe ich in meiner Glaskugel. Und das heißt, er wäre dann der absolut neue Rekordhalter in allen Belangen. 7 Weltmeisterschaften, ältester Spieler, meisten Tore. Und dann gibt es einen, der wohnt im Moment in Saudi-Arabien. Dem gefällt das überhaupt nicht. Und jetzt kommt es, der neue Trainer von Portugal ist Jorge Jesus, der ehemalige Trainer von Al-Nassr, mit dem ja Ronaldo jetzt
den hat er damals zuletzt, schon, den hat er damals schon zu Al-Nassr gelotst, ja.
Den hat er zu Al-Nassr geholt. Und wenn der jetzt Trainer in Portugal wird, dann nur, weil Cristiano Ronaldo sich das gewünscht hat. So, übrigens hat er wohl jetzt auch verlauten lassen, der Jesus, es ist ein Thema zwischen mir und Cristiano, wie es weitergeht. Und er hat ihn wohl jetzt schon für die Nations League-Saison nominiert. Das heißt, es gibt keinen Rücktritt von Cristiano Ronaldo. Und wer den kennt, der weiß, er will vor allem eines Rekorde aufstellen und behalten. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir Cristiano Ronaldo...
Er ist auch nicht zurückgetreten. Der ist auch nicht zurückgetreten. Das ist richtig.
So,
nein, ist er nicht.
Ich wollte sagen, ich muss weg. Ich sag noch einen Satz. Wenn wir über Uruguay sprechen, aus Asunción, wenn ihr Zeit habt, zeige ich euch vor einer der letzten Weltmeisterschaften, dass ich in Asunción war, auch da den Goldenen, der ist jetzt mittlerweile verstorben, mit dem einem alten Straßenkreuzer am Ufer vorbeibahn sind, in dem Stadion war, wo die auch direkt Weltmeister wurden. Die wurden ja auch Weltmeister in Brasilien. Der hat das goldene Tor geschossen. Da habe ich einen ganz großen Bericht von einer Stunde für RTL gemacht. Den gucken wir uns dann zusammen an und dann fahren wir mal nach Asunción. Auf alle Fälle, selbst wenn das Spiel nicht gut ist, da gibt's das beste Fleisch, die beste Rodesserio.
Lass mich noch eben hier was in der Glaskugel zu sehen ist, zu Ende führen. Also, es wird so kommen, dass es gibt ja keine Quali-Spiele, übrigens auch nicht für die Argentinier, das finde ich ein bisschen strange. Wegen einem Spiel müssen sich Paraguay, Uruguay und Argentinien nicht qualifizieren für die WM, sondern sind automatisch
und
qualifiziert.
Und Spanien nicht und Portugal nicht und Marokko nicht.
Und Marokko auch nicht, genau. So, das heißt, es gibt für diese beiden keine Quali-Spiele und deswegen sehe ich hier, dass wir Cristiano Ronaldo als Einwechselspieler 2030 bei dieser WM erleben werden, was alle für völlig utopisch halten, wird wirklich Realität und er wird seinen Sohn, er wird alles versuchen, dass sein Sohn die Leistung bringt, dass er in der Mannschaft spielt und dann werden wir zum allerersten Mal sehen, wie 2 Sturmstars, nämlich Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo Junior für Portugal spielen werden. Es klingt wie ein Witz, aber das meine ich wirklich ernst. Ich glaube, dass wir das sehen werden, weil diese 2, alle beide, Messi und Ronaldo, irre sind im positiven Sinne und die Nations League Spiele wird er auf jeden Fall weiter mitmachen. Die Karriere von Cristiano Ronaldo in der Nationalmannschaft ist noch nicht zu Ende.
Tschüss, 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 tschüss.
Bis Ende August. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.